Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und vor allem Gottes Segen. Und wir sind ja wieder zurück von Nicaragua jetzt, hier in Deutschland seit Juni. Und vielleicht die uns noch nicht kennen, wir sind also Ruth und Gerhard Mantai, aber ihr dürft auch Gertrud sagen. Weil ihr wisst ja, wenn man verheiratet ist, ist man ein Fleisch. Also es darum sagen auch viele zu uns Gertrud, die Gertrud ist wieder da und es ist auch so. Wir sind wieder zurück in Deutschland, aber dieses Mal ist es ein bisschen schwieriger gewesen, denn wir hatten in Nicaragua diesmal große Probleme, überhaupt zu kommen. Also die Ausreise war nicht so einfach. Letztes Jahr wollten wir kommen, durften wir überhaupt nicht ausreisen. Und ihr habt bestimmt schon ein bisschen Informationen bekommen von Nicaragua, was dort passiert ist letztes Jahr. Es war 2018, am 18. April ging das los. Und zwar hat die Regierung beschlossen, den Rentnern, also erstmal die Sozialversicherung zu erhöhen, und zwar drastisch zu erhöhen, und dann den Rentnern auf der anderen Seite 15% von der Rente zu nehmen. Und das wurde natürlich nicht abgesprochen, wie so immer bei den Diktatoren. Die machen halt, was ihnen gefällt. Also da wird nicht irgendwie die Privatwirtschaft gefragt oder die Arbeitnehmer oder so, wie es halt bei uns der Fall ist in Deutschland, sondern dort ist halt so, der bestimmt und dann wird es gemacht. Und so war es auch. Auf 19. ist es dann passiert, dass dieses Gesetz in Kraft schon war. Also einen Tag hat es nur gedauert, dann war das Gesetz schon in Kraft. Und dann sind natürlich die Studenten in den Universitäten sind dann auf die Straße gegangen und haben dagegen demonstriert. Auch Eltern waren dabei mit Kinderwägen und so war alles dabei. Und dann sind die da losmarschiert auf der Straße. Ungefähr so, ich will jetzt mal wenig sagen, vielleicht so 200.000 Leute, die ganzen Studenten von den Universitäten auf der Straße. Und dann ist die Polizei, dann wussten sie erst mal nicht, was das soll. Dann ist die Polizei vorbeigefahren mit den Pickups, also das sind so Toyota-Pickups. Und hinten waren die Paramilitärs draufgesessen. Heute weiß man, dass die aus Kuba gekommen sind. Das sind über 2.000, 3.000 ganz schwer bewaffnete Soldaten, die dann hinten mit schweren Geschützen auf den Pickups waren und einfach blindlings in die Menge reingeschossen haben. An diesem Tag waren ungefähr 300 bis 400 Tote, hat es da gegeben, und dann ging es natürlich weiter. Dann war es nicht mehr diese 15% oder diese 10%, die der Staat da den Rentnern klauen wollte, sondern dann haben die Studenten Barrikaden aufgebaut. Und genau das ist passiert vor unserem Haus. Wir haben in unserer Stadt, wo eine der schlimmsten Städte, die Angriffe dulden musste von der Regierung. Und zwar, weil eben dort bei uns sehr viele, die Opposition war sehr stark in unserem Gebiet. Und die haben dann in unserer Stadt alleine 250 Barrikaden aufgebaut. Das heißt, die Straßen wurden aufgerissen, 2 Meter breit, 2 Meter tief, sodass kein Panzer, kein LKW mehr durchkam von der Regierung. Und dann und in der Stadt drin, jede Straße wurde abgesperrt. Wir waren in unserem Haus eingeschlossen und konnten nicht mehr raus. Also wir waren 2 Monate und dadurch waren wir 2 Monate in unserem Haus eingeschlossen, und dann hat meine Frau einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich mache mal das ein bisschen nicht so detailliert. Wir mussten dann, das hat immer lang gedauert, wenn die dann geschossen haben nachts, wir konnten nie schlafen. Die ganze Nacht ging das so. Und dann am 16. Juli haben wir dann beschlossen, das Land zu verlassen. Das war auch nicht einfach. Wir mussten nachts dann abhauen, weil es geheißen hat, alles, was weiß ist, wird erschossen. Also die haben dann es waren über 60 Scharfschützen, haben die auf die Dächer verteilt, und dann, die haben dann von 1 Kilometer haben die ausgeschossen, und dann immer Kopfschuss oder Brustschuss. Das war kein Verletzter, die meisten waren alle sofort tot. Und so ging das dann weiter, die Demonstrationen gingen weiter, und es war eine sehr schlimme Zeit für uns. Und meine Frau war dann lange Zeit auch, wir mussten dann alle abhauen von Nicaragua, erst meine Frau, dann ich. Und das war für mich die schlimmste Zeit, wieder meine Frau eines Nachts um 2 Uhr nur mit einem Plastiksack dann gehen musste. Aber ich möchte es auch, dass meine Frau da ein bisschen erzählt, weil sie hat es ja eigentlich viel besser erlebt, also was da passiert ist, wie ich.
Estamos aquí porque Dios es fiel.
Wir sind hier, weil Gott treu ist.
Él es bueno.
Er ist gut.
Él es maravilloso.
Es excelente, es sehr gut.
Nos ha guardado y nos ha cuidado.
Hat uns bewacht und beschützt.
Cuando empezó todo en Nicaragua, hoy Nicaragua es como otro mundo, otro país, no sé, otra situación.
In Nicaragua hat sich also sehr verändert. Es ist nicht mehr das Nicaragua, das es mal war.
Después de ser el país más seguro, hoy estás inseguro cada segundo.
Und man hat gesagt, Nicaragua ist das sicherste Land Lateinamerikas, aber das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Es ist das unsicherste Land Lateinamerikas.
La gente está perdiendo su trabajo, no hay oportunidad.
Die Leute haben ihre Arbeit verloren. In Nicaragua, viele Eltern von uns von der Schule haben ihre Arbeit jetzt verloren und dann kommen sie jetzt zu uns auch in die Schule.
El gobierno dice que todo está bien.
Die Regierung sagt natürlich, alles ist gut.
Porque ahora todos no oímos, no vemos y no hablamos.
Und man darf halt nichts sagen, nichts hören und nichts weitergeben. Also das ist sehr...
Es ist control total.
Es ist absolute Kontrolle.
Y después de 2 meses de estar secuestrados en nuestra propia casa.
Und dann, als wir 2 Monate in unserem Haus dann entführt waren oder eingesperrt waren.
Al principio yo pensaba, qué bonito que estamos juntos, mi esposo y yo, no podemos salir.
Und erst habe ich gedacht, ach, wie schön ist das, endlich ist mein Mann mal bei mir und da kann er das Haus nicht mehr verlassen, jetzt bleibt er mal bei mir.
Él siempre está corriendo.
Weil ich bin immer am Rennen.
Él siempre está trabajando.
Immer am Arbeiten.
Entonces yo decía, qué bonito.
Und dann habe ich gedacht, ach, wie schön ist es.
Pero luego me di cuenta de la realidad.
Aber dann habe ich gemerkt, die wirkliche Realität.
Teníamos barricadas a la derecha y a la izquierda.
Wenn wir das Haus verlassen haben, waren ungefähr 10 Meter eine Straßenbarrikade und auf der anderen Seite auch,
no
auch
podíamos,
ungefähr 10, 20 Meter andere Straßenbarrikade.
No podíamos salir.
Also wir konnten nicht verlassen.
Pero los latinos decimos siempre, y yo pensaba, mañana va a pasar todo.
Und wie immer die Latinos denken, morgen wird's wieder besser, bestimmt morgen wird's wieder besser.
Pero la realidad no fue así.
Aber die Realität war nicht so.
Y lamentablemente, no sé qué decir, pero soy débil.
Und dann habe ich gemerkt, auch als ich als Frau, habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich wirklich schwach bin.
Yo pensaba que era más fuerte.
Dann ich habe gedacht, ich bin stark.
Pero realmente soy débil.
Und dann habe ich gemerkt, dass ich schwach bin.
Y a los 2 meses de estar encerrados, yo me quebré.
Und dann 2 Monate eingesperrt sein in deinem eigenen Haus, dann bin ich zerbrochen.
Cada noche sonaban las campanas.
Und ich habe jede Nacht, haben die Kirchenglocken geläutet, aber nicht normal, wie wenn Gottesdienst wäre, sondern mit Sturm, ein Sturmgeläute.
Y cuando sonaban significa, viene la masacre.
Und wenn wir die Kirchenglocken gehört haben, dann wussten wir ganz genau, es steht wieder ein Angriff bevor.
Y empezábamos a oír las balas en todo el pueblo.
Und dann haben wir nur gehört in unserem Dach, wir mussten dann unser Schlafzimmer räumen, wir sind dann nach hinten gegangen und haben meistens neben dem Bett geschlafen, weil wir nicht wussten, ob eine Kugel ins Haus einschlägt und so. Wir haben immer nur gehört am Dach und so durch die Blechdächer, wie das immer bloß die Kugeln aufgeschlagen sind, die ganze Nacht.
No podíamos dormir.
Wir konnten nicht schlafen.
Y luego yo quería taparme los oídos y no escuchar más las balas.
Und dann wollte ich meine Ohren zustopfen mit irgendwas, um einfach diese Schüsse nicht mehr zu hören.
Y entonces me di cuenta que todo mi cuerpo me temblaba. Todo me temblaba dentro.
Und dann habe ich gemerkt, dass mein Körper sehr stark zittert.
No podía escuchar las balas ni me podía escuchar a mí misma.
Ich habe nicht mehr die Kugeln gehört und habe auch nicht mich selber sprechen hören.
Y entonces le dije a mi esposo, amor, me siento mal.
Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du amor, ich fühle mich sehr schwach, ich fühle mich sehr schlecht.
Sentía que no podía respirar.
Ich fühle, ich kann nicht mehr atmen.
Y le digo, llévame con el doctor.
Und dann hat sie gesagt, bring mich doch zu einem Arzt.
¿Y a dónde vamos a ir si estamos encerrados?
Dann habe ich gesagt, ja, wo soll man hin? Wir sind hier eingesperrt. Es gibt
keinen
Arzt.
Los doctores tenían prohibido atender al pueblo.
Und dann die Ärzte war es verboten, dem Volk oder den Studenten oder uns als Ausländer überhaupt zu dienen, überhaupt zu helfen.
Entonces le digo, llama una ambulancia.
Und dann hat sie meine Frau gesagt, dann ruf doch eine Ambulanz.
Tampoco había ambulancias.
Dann ist aber auch keine Ambulanz gekommen.
Yo empecé a orar.
Und dann, wir haben viel gebetet.
Cuando te sientes sin fuerza.
Wenn du fühlst, dass du keine Kraft mehr hast.
No hay doctor.
Wenn es keinen Arzt gibt.
No hay nada.
Wenn es nichts gibt.
Pero hay alguien que está presente.
Aber es war immer jemand da für uns.
Hay alguien que está.
Und es war immer jemand da für uns.
Es es Jesús.
Und es war unser Jesus.
No nos abandona.
Er hat uns nie verlassen.
Y empecé a orar, Señor, sácame de aquí.
Und ich habe gebetet, Herr, bitte hol mich hier raus.
Y saben, todos los hombres, todos los vecinos se unieron.
Und dann haben sich die Nachbarn von uns, wir haben uns immer getroffen, draußen, die 20 Meter, die wir da laufen konnten, und haben wir uns immer getroffen, meine Nachbarn und ich.
Nosotros vamos a sacar a tu esposa.
Und dann habe ich sie gefragt, ob sie uns helfen können, meine Frau herauszubringen.
Y solamente con una bolsita, con mi pasaporte salí.
Und dann mit einer Plastiktüte, den Ausweis, den Reisepass, und ein paar Schuhe, und dann bin ich raus.
Para mí era más fácil salir por ser morena.
Und für mich war es leichter, das Land zu verlassen, weil ich Latino bin.
Pero para mi esposo no.
Aber für meinen Mann ging es einfach nicht.
Todos dijeron, él no puede salir. Para él es muy peligroso.
Und alle haben gesagt, er kann nicht raus, es ist viel zu gefährlich.
Pude salir, pasamos todas las barricadas.
Und dann sind sie...
Como 500 barricadas,
ja, in der Früh dann um 3 wurde dann meine Frau abgeholt. Und da musste ich sie mit 2 Männern, also sprich unseren Nachbarn, dann bis zum Bus begleiten. Das ist ungefähr eine Fußstrecke von 1,5 Stunden bis zum Bus, wo es normalerweise nur 10 Minuten gewesen wären. Aber die Busse haben alle vor der Stadt gewartet, also wo die Gräben waren. Und da mussten sie dann drüber, und dort konnten sie dann in den Bus einsteigen, bis nach die Hauptstadt zu fahren und dort dann nach Guatemala zu gehen.
Cuando llegué al hotel, me di cuenta de la gran misericordia de Dios.
Und als ich dann dort angekommen bin am Hotel, dann habe ich die Gnade Gottes wirklich gespürt.
Toda la gente que entraba estaba en la misma situación que yo.
Und all die ganzen Leute, die in diesem Hotel waren, gegenüber vom Flugplatz, weil ich habe ihr zwar das Ticket gekauft, aber der Flieger war schon weg, also musste man das für den nächsten Tag dann verlegen, und weil sie zu spät angekommen ist, ich wusste nicht, wann die ankommen, also ist sie nur 2:30 in der Früh weg, und um 8:30 müsste sie am Flughafen sein, und das hat sie nicht geschafft.
A la mayoría los habían asaltado, les habían pegado, les habían quitado sus papeles, y todos estábamos en la misma situación. Ja, pero gracias a Dios a mí no me tocaron.
Und in diesem Hotel, da waren natürlich viele Leute, auch denen, die wurden ausgeraubt und so, und hatten nichts mehr dabei, also kein Personalausweis mehr, nichts mehr, und die wollten alle nach Costa Rica. Und dann haben wir, dann hat meine Frau ihnen, ein paar von ihnen konnte sie helfen mit $20, damit sie dann mit dem Bus nach Costa Rica fahren. Eine Schweizerin, die war da, der haben sie die Kreditkarte abgenommen und haben alle LKWs und die ganzen Fahrzeuge von der Regierung haben sie alle voll gedankt, bis die Kreditkarte nichts mehr gegeben hat. Und die waren natürlich dann ohne Geld in Lateinamerika.
El doctor me detectó, dijo que yo tenía estrés postraumático.
Und dann ist sie nach Guatemala gekommen, und dann hat der Arzt zu ihr gesagt, sie hat einen starken Stress postraumático, also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, posttraumatischen Stress. Und dann ist sie im Flugzeug, hat sie dann, Gott sei Dank war da auch ein Arzt da, und die haben dann gleich eine Ambulanz verständigt in Guatemala, wie sie angekommen ist. Dann wurde sie gleich ins Krankenhaus gebracht.
Y saben, yo quiero decir algo. Sí se puede.
Ich möchte euch eins sagen. Sí se puede. Ja, man kann. Ja, es ist möglich.
Yo me sentía muy mal.
Ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt.
Después pasé, yo podría tal vez decir que a un estado de depresión, tal vez. No sé, pero yo me sentía muy mal.
Also ich habe mich sehr schlecht gefühlt, und vielleicht war es auch ein bisschen depressiv, vielleicht auch, aber ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt.
Es una enfermedad que no se conoce mucho en Latinoamérica, pero yo me sentía mal. Y yo empecé a orar. Yo dije, yo no voy a depender de la medicina.
Dann habe ich gebetet, weil der Arzt mir Medizin verschrieben hat. Dann habe ich gebetet, weil ich wollte nicht abhängig sein von dieser Medizin.
Porque el doctor me dio mucha medicina.
Weil der Arzt hat mir sehr viel Medizin verschrieben.
Pero yo sentía que la medicina me afectaba más.
Aber ich habe gespürt, dass diese Medizin mich noch mehr belastet.
Entonces yo dije, yo renuncio a la medicina.
Und dann habe ich gesagt, ich gebe jetzt, ich will keine Medizin mehr.
Y luego empecé a buscar gente que había sido sanada de eso.
Und dann habe ich Leute gesucht, die da auch das Gleiche erlebt haben wie ich.
¿Qué hacer cuando viene una opresión como me venía? ¿Qué hacer? Yo preguntaba,
was soll ich machen, wenn sowas auf dich zukommt? Wie kann ich dagegen ankämpfen?
Y saben, Dios me dijo, clama la sangre de Jesucristo.
Und Gott sagt zu mir, das Blut Jesu, das hilft dir.
Cada vez que sientas la opresión,
wenn wieder dieser Druck kommt, diese Pression,
tú confiesas, la sangre de Cristo tiene poder.
Und dann sagst du einfach, das Blut Jesu hat Kraft, das Blut Jesu hat Kraft.
Y yo oraba para mí misma.
Und dann habe ich gebetet für mich.
Y saben, Dios me sanó.
Und Gott hat mich geheilt.
Y me empecé a sentir mejor.
Und ich bin überzeugt davon, dass mich Gott jetzt geheilt hat.
Luego, yo necesitaba que mi esposo viniera, porque eso me hacía sentir peor, saber que él estaba allá en el peligro total.
Und als ich dann in Guatemala war, dann habe ich erst gespürt, mein Mann ist gar nicht bei mir, der ist immer noch da.
Y al final, yo sabía que él venía.
Und dann haben wir die Kinder geschrieben und ich habe das Gleiche dann auch versucht, aus dem Land rauszukommen. Es war schwierig, wir mussten einen viel längeren Weg gehen in der Nacht auch. Und da haben mich damals diese beiden Männer in die Kapuzen mitgebracht. Ich habe alles verborgen, was weiß war. Und dann mit meinem Sack so gelaufen. So bin ich dann mit denen beiden, die waren, einer war da und so. Dann sind wir gelaufen bis zum Bus ungefähr, so zu 2 Stunden. Und dann auch bis nach Managua. Da bin ich aber Gott sei Dank um 8:30 angekommen und gleich war ich der Letzte, der noch ins Flugzeug konnte. Und dann bin ich auch da nach Guatemala geflogen.
Pero yo le dije al Señor, yo me sentía mejor al pensar que él venía.
Und ich habe mich da viel besser gefühlt, wie ich wusste, dass er kommt.
Pero yo le dije al Señor, yo no quiero sentirme bien porque mi esposo viene.
Dann habe ich aber zu mir gesagt, ich will mich jetzt nicht besser fühlen, weil jetzt mein Mann kommt, sondern
porque él va a regresar a Nicaragua.
Weil er muss ja wieder zurück nach Nicaragua.
Entonces yo, Señor, tú eres suficiente para mí.
Dann habe ich gesagt, Herr, du bist genug für mich.
Yo no dependo de un hombre.
Ich bin nicht abhängig von meinem
Mann. Y yo amo a mi esposo.
Ich liebe meinen Mann.
Y yo me sentí feliz que él estaba conmigo.
Und ich war so glücklich, wie er gekommen ist.
Pero mi felicidad y mi sanidad no dependían de él.
Aber ich wollte nicht, dass meine Gesundheit und mein ganzes Befinden nicht von ihm abhängt.
Mi felicidad y mi libertad dependían de Jesús.
Dass meine Freiheit und meine Gesundheit von Gott abhängt, das wollte ich.
Y yo le decía, Señor, que cuando mi esposo salga, yo me sienta bien, porque tú me sostienes.
Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn mein Mann wieder zurückgeht, du bist immer bei mir und ich vertraue auf dich.
Y saben, me sentí bien.
Und dann habe ich mich gut gefühlt.
Y estoy sana.
Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich gesund.
En el nombre de Jesús.
Im Namen Jesu.
Porque él es fiel.
Weil er ist treu.
Porque él es mi sanador.
Er ist mein Heiler.
Amen.
Amen.
Y que yo quiero decir gracias a Alemania.
Und ich möchte euch herzlich danken hier in Deutschland, die Gemeinde hier, die Emanuel-Gemeinde, dass ihr so viel für uns gebetet habt.
Tenemos lindo colegio.
Wir haben eine wunderschöne Schule.
Los niños y los padres hoy nos necesitan más que nunca.
Und heute die Eltern und die Kinder, die brauchen uns mehr denn je.
Los niños se sienten seguros en nuestro colegio.
Die Kinder fühlen sich sehr sicher in unseren Schulen.
Los padres vienen a buscar una palabra de esperanza.
Die Eltern kommen jetzt und suchen nach dem Wort, was sie vorher uns immer angegriffen haben. Jetzt suchen sie das Wort von Gott.
Hay un avivamiento en Nicaragua.
Jetzt merken wir, dass es eine Erweckung gibt in Nicaragua.
Dios está tocando los corazones.
Und Gott rührt jetzt die Herzen an nach dieser steigenden Verfolgung.
Y nosotros tenemos más trabajo, gracias a Dios.
Und jetzt haben wir mehr Arbeit in unserer Schule. Es kommen mehr Eltern, es kommen mehr Kinder. Und wir haben jetzt dadurch mehr Arbeit bekommen.
Los colegios están funcionando.
Die Schulen laufen.
Solamente una de nuestras directoras tuvo que huir para Costa Rica.
Eine einzige Direktorin und 20 Kinder, die mussten fliehen nach Costa Rica, weil die verfolgt wurden.
Muchos jóvenes han huido también.
Und viele junge Leute mussten das Land verlassen.
Pero estamos funcionando.
Aber wir unsere Schulen funktionieren.
Dios tiene un propósito con Nicaragua.
Und Gott, wir sehen, dass Gott auch Absichten hat mit dem Land Nicaragua.
Y un milagro va a ocurrir pronto.
Und wir wissen, dass es ein Wunder wird geschehen in Nicaragua, wo Gott stark eingreifen wird.
Gente ha muerto, jóvenes ha muerto.
Viele Menschen sind gestorben, viele wurden erschossen. Allein in unserer Stadt wurden ungefähr 1500 erschossen. Und ungefähr 40.000 mussten das Land verlassen. 2.000 oder 3.000 alleine von unserer Stadt. Das war sehr, sehr schwer.
Cuando yo regresé y salí a comprar mis tortillas.
Und dann, als ich zurückgekommen bin nach Nicaragua, das war dann die zweite Rückreise, und dann hat sie gesagt, ich hole mir mal die Tortillas, also die Straßenbarrikaden waren weggeräumt, es war nichts mehr da. Und dann hat sie gesagt, sie kauft sich diese Maisfladen und sie kommt gleich wieder.
Ahora estamos en la segunda etapa.
Das war jetzt die zweite Etappe.
Ya no hay masacres.
Jetzt gibt es keinen Massaker mehr wie vorher.
Ahorita es selectivo.
Jetzt dringen sie in Häuser ein und suchen selektiv die jungen Leute.
Si usted organizó una protesta, lo van a matar.
Wenn wir einen Protest organisieren, kannst du drauf gehen, dass sie dich erschießen.
Si usted cantó una canción de protesta, lo van a matar.
Aber auch wenn du singst die Nationalhymne oder ein Lied oder so, das ist oder du schwenkst die weiß-blaue Fahne für Nicaragua, dann musst du damit rechnen, dass du erschossen wirst.
Cuando yo salí a comprar mis tortillas.
Dann habe ich weggegangen, bin habe die Tortillas geholt, also diese Maisfladen.
Yo miro que llevan a un jovencito.
Und dann haben sie einen aus
la policía.
Sind sie in ein Haus eingedrungen, sind plötzlich Polizei vorgefahren mit Pickups. Innen drin die Polizei, außen die schwarz vermummten Gestalten. Die sind dann in ein Haus eingedrungen, ohne einen richterlichen Durchsuchungsbefehl zu haben, haben einen 19, 20-Jährigen rausgezogen und auf den Pickup hinten draufgeschmissen. Und dann hat er...
Y son muy valientes porque tienen máscaras.
Und diese Paramilitärs, die dann sich natürlich hinter die Masken verstecken.
Y buenas armas.
Und haben natürlich ganz schweres Kriegsgerät.
Y el, por supuesto, el pueblo y el joven sin armas.
Und das Volk und die jungen Leute haben natürlich keine Gewehre, können sich nicht verteidigen.
Y lo tiraron atrás del pickup.
Und dann haben sie ihn auf den Pickup draufgeschmissen.
Y el joven solamente hizo un gran error de su vida.
Und dann hat der junge Mann bloß einen Fehler gemacht.
Él solo gritó, viva Nicaragua libre.
Und dann hat er sich hin draufgestellt und hat gesagt, es lebe Nicaragua frei. Freies Nicaragua.
Y ahí lo mataron enfrente de mí.
Und dann haben sie ihn abgeschossen, runtergeschossen vom Auto.
Y también me apuntaron a mí.
Und dann hat er sich herumgedreht, dieser Maskierte, dieser Schwarze, hat auf die Waffe auf meine Frau gerichtet.
Pero Dios es fiel.
Aber Gott ist treu.
Y nosotros estamos confiando.
Aber wir vertrauen auf ihn.
Oren por nosotros.
Und wir bitten euch, dass ihr betet für uns.
Dios es bueno.
Und Gott ist gut und betet für uns und speziell jetzt auch für die Kinder in der Schule. Weil die, ihr könnt euch vorstellen, die Eltern, die haben natürlich große Angst, die Kinder in die Schule zu bringen. Wir haben manchmal 70%, manchmal 80%, ganz wenig 90% oder 100% der Kinder in der Schule. Aber sie kommen, Gott sei Dank. Und, aber wir, wie gesagt, wenn ihr wirklich das, lasst es euch aufs Herz geben. Ich habe noch Badenkinder dabei. Wir müssen den Kindern helfen, in der Schule, dass sie in der Schule weiterkommen. Dass sie wirklich einen Beruf erlernen in der Zukunft und dass sie einfach dort in der Schule einfach die Erziehung bekommen, die sie sonst woanders nicht bekommen. Ihr habt den Film vielleicht gesehen, 2015. Wir durften keinen Film machen, durften keine Bilder machen. Mich haben sie angehalten, musste ich aus dem Auto aussteigen, der war dort gestanden mit der Waffe, aussteigen, haben das ganze Auto durchsucht und dann hat er gesagt, ich soll meine Bilder löschen von meinem Handy. Also man darf nicht einmal die Polizei Bilder machen oder so, die sind da vorbeigefahren, ich habe halt Bilder gemacht, sind sie mir sofort nachgefahren und musste das alles löschen. Und einmal haben sie uns aus dem Auto rausgezogen, haben sie uns angehalten auf der Straße, dann musste meine Frau und wir auch und dann ganz rabiat ins Auto rein und nach Waffen gesucht. Wir wurden verdächtigt als Nehemia, AVC Nehemia, die in Nicaragua arbeiten. Wir waren unter Verdacht gestanden, dass wir Terrororganisationen finanzieren. Das sind unsere Schüler in der Schule. Wenn die dann 15, 16 sind, dann sind es Terroristen, weil die halt alle die jungen Leute gegen die Regierung protestiert haben und so. Und deswegen haben sie uns die Konten gesperrt, über einen Monat auch, wir konnten nicht arbeiten, also kein Geld abheben, weil wir unter Verdacht waren der Terrorfinanzierung. Aber mittlerweile ist das alles, hat sich gelegt, mittlerweile ist das alles jetzt frei, wir können wieder frei arbeiten, aber jetzt, wie meine Frau gesagt hat, ist es immer noch viel zu gefährlich, nach Nicaragua zu kommen. Ich würde keinen einladen, weil es einfach noch so gefährlich ist, weil jetzt selektiv vorgegangen wird. Meistens nachts oder abends fahren die vor und suchen irgendwann und holen wieder irgendeinen 20-Jährigen raus. Und wenn du Glück hast, dann kommt er ins Gefängnis. Und wenn er nicht ins Gefängnis kommt, dann kann man damit rechnen, dass man niemanden sieht, dass man nie mehr sieht. Und das ist leider jetzt die Situation momentan, die aktuelle Situation in Nicaragua.
Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Jetzt, dann habe ich gelernt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark im Herrn.
Y entonces Dios se glorifica.
Und Gott verherrlicht sich.
Porque de él viene mi fuerza.
Weil von dem kommt meine ganze Kraft.
Muchas gracias.
Vielen herzlichen Dank. Ja, es war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und während der ganzen Zeit, vor allem die Zeit, war die schlimmste Zeit für mich in meinem ganzen Leben, die schlimmste Stunde, wo meine Frau alleine in der Nacht um zwei weggehen muss mit zwei fremden Männern, obwohl ich die gut kannte, und gehen muss. Und ich konnte nicht mit. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, diese, man kann nichts tun, diese Hilflosigkeit. Wenn plötzlich was einkommt, was plötzlich auf dein Leben zu, mit dem du nie gerechnet hast. Nicaragua war in einem Aufschwung, wir haben über 30% mehr Exporte gehabt und so. Die Leute hatten Arbeit, es wurden viele Fabriken gebaut, also von den Koreanern und so, die da Kleidung hergestellt haben. Es war einfach eine Zeit, wo man gesehen hat, Mensch, das Land hat so einen Aufbruch. Und plötzlich über Nacht, kommt so ein Massaker oder ein, wie will ich sagen, so was Schlimmes auf uns zu. Und dann noch, meine Frau musste gehen. Und das war in dieser Zeit, wie ich da allein im Haus war und dann gebetet habe, habe ich gesagt, Herr, mach die alle blind, wenn meine Frau jetzt rausgeht, dass sie sie nicht sehen, mach sie blind, Herr, dass sie wirklich ohne Probleme an den Bus ankommt. Und bitte gib mir Kraft, dass ich das durchhalten kann, bis der Anruf kommt, dass ich am Flughafen bin oder dass ich den Bus erreicht habe. Weil da war ich dann schon zufrieden, wenn sie im Bus war. Da war ich dann schon glücklich, weil man weiß ja nie, wer oder wann wer schießt. Weil es hat ja die ganze Zeit nur geschossen. Und in der Nacht, eigentlich war es gefährlich, aber unterm Dach war es überhaupt unmöglich zu gehen. Wir mussten in der Nacht raus. Und das war eine so schlimme Situation für mich, dass ich mich wirklich auf den Boden gelegt habe und gesagt, Herr, bitte, jetzt sprich zu mir. Sprich zu mir in dieser Zeit. Wie soll ich mich verhalten? Was kann ich tun? Gib mir Weisheit, auch zu agieren, zu reagieren, es zu sehen, was da draußen alles abläuft. Was kann ich tun, Herr? Und da ist mir zwei Bibelstellen, möchte ich euch mitgeben. Und zwar, ich will erstmal das Thema anreißen. Das heißt, es hat alles seine Zeit. Die Krisenzeit, die Probenzeit und auch die gute Zeit. Und im Psalm 55, 23 steht, wirf dein Anliegen, deine Nöte, deine Probleme auf den Herrn und er wird für dich sorgen, weil er den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lässt. Und das ist, wie ich das gelesen habe, dann wirf dein Anliegen. Mein Anliegen war so groß. Mein Anliegen war größer. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein Anliegen gehabt, wie zu dieser Zeit für meine Frau. Zu beten für meine Frau, dass sie gesund nach Guatemala kommt. Dass sie gesund ankommt bei dem Bus. Dass sie nicht aufgehalten wird, dass sie nicht ersucht wird, weil ich weiß, wie ihr Zustand war. Sie war kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Und ja, auch im Flugzeug mussten sie ihr Salz geben und Mineralien, weil sie fast bewusstlos war. Wie sie dann gedacht hat, wie sie dann ihr eingefallen ist, dann, dass ich auch noch in Nicaragua bin, dann war es noch schlimmer. Und ich habe gemerkt, ich habe gesagt, wenn wir das Wort Gottes, wenn das nicht unsere Lebensgrundlage ist, dann was kannst du dann machen? Dann wirst du total verrückt. Die Lebensgrundlage ist das Wort Gottes für uns. Das ist wie das tägliche Essen und Trinken. So muss es sein. Wie das tägliche Essen und Trinken, das Wort Gottes in unserem Leben. Und was bleibt dir anders übrig, wenn du nicht raus kannst, wenn du nichts machen kannst? Du kannst dich nicht verteidigen, du kannst nicht mitgehen. Du bist wie gefesselt, liegst total in deinem Haus und total nervenaufreibend. Und dann geht auch, der Frieden geht auch weg. Der Frieden, den wir haben von Gott, ich habe auch gedacht, was mache ich? Soll ich jetzt nachrennen? Soll ich doch mitgehen? Oder die haben alle zu mir gesagt, du, wenn du rausgehst und die sehen dich, diese Scharfschützen auf den Dächern, die schießen dich ab und hinterher fragen sie dich, ob du Amerikaner bist oder Deutscher bist. Weil automatisch bist du von der CIA, wenn du ein Weißer bist. Und das ist halt dann schwierig. Und es ist einfach, wenn sowas kommt, ist ein unerwarteter Wendepunkt in unserem Leben, auf den wir einfach nicht vorbereitet sind. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in der 3. Klasse war in der Schule und ich konnte nicht schwimmen. Aber es war Schwimmunterricht, wir mussten ins Freibad. Und ich habe mich immer abgeseilt, ich habe mich immer hinter die Büsche gelegt und so, weil ich nicht ins Wasser wollte, ich wollte ja nicht schwimmen. Und dann kam der Lehrer zu mir und sagte, komm, wir gehen schwimmen. Ich sagte, ich kann nicht schwimmen. Er sagte, ich lerne es dir. Aber das, heute könnte man das gar nicht mehr machen. Er ging nämlich mit mir am Beckenrand entlang und so, hat mich so umarmt und so. Ich dachte, das ist mein Freund. Und dann ging er so entlang und plötzlich gibt er mir einen Schubs in das Wasser rein. Das, wenn du heute machen würdest, würdest du im Gefängnis landen. Sofort 100 Anzeigen kommen von den Eltern. Da hat er mir rein und sagt er, jetzt schwimm. Und ich war und Wasser gesoffen wie ein Verrückter. Und dann schmeißt er so einen Ring rein und sagt er, greif ihn. Und dann kommt er mit der Stange und hält die Stange noch so rein. Da war ich endlich an der Stange dran. Oh, habe ich mich toll gefühlt. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt kann ich schwimmen. Jetzt kann ich, habe zwar ein bisschen hinten gerudert mit den Beinen so, aber dann hat er mich mit der Stange noch gezogen. Und so eigentlich habe ich schwimmen gelernt. Dann sind wir wieder im Freibad, wieder mit der Schule, wieder im Freibad. Und so ging es dann, Schritt für Schritt lernte ich das Schwimmen. Ich hätte wahrscheinlich nie das Schwimmen gelernt, wenn er mich da nicht reingeschubst hätte. Und heute passiert es uns auch mal, wenn die Freiwilligen zu uns kommen. Ihr kennt ja die Elena bestimmt, die war ja bei uns auch in Nicaragua ein Jahr lang. Sie von der Gemeinde und die war auch bei uns. Aber wenn man dann sieht, aber gut, bei Elena war es nicht so, aber wir haben auch Leute bekommen oder Mädchen bekommen, die sind mit Wattebausch gekommen. Wisst ihr, was das ist? Wattebausch. Eingebauscht in Watte. Dann haben sie gesagt, Gerhard, ich kann nicht mal duschen. Das Wasser ist so kalt. In der Früh haben einige zu mir gesagt, Gerhard, und das Essen, wer kann denn Reis und Bohnen zum Frühstück essen? Da habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr durch. So ist es bei uns. Es gibt Reis und Bohnen zum Frühstück, Bohnen und Reis zum Mittagessen, und dann wird alles zusammengeschüttet in der Nacht zum Abendessen, alles zusammen, das heißt dann Gallo Pinto, und das gibt's dann Abendessen. Und kaltes Wasser bei der Hitze ist doch toll. Ja, aber in der Früh. Und so, und dann habe ich gemerkt, dass die Menschen oder die Freiwilligen, die zu uns kommen, wir haben das noch gekannt vor vielen, vielen Jahren, haben wir gemerkt, dass das immer mehr der Wattebausch ist. Dass die Leute zu Hause doch sehr, sehr umgarnt werden von ihren Eltern, in Wattebausch gelegt, dass sie ja nichts mehr erleben dürfen. Das mache ich alles für dich, du musst es nicht mehr erleben. Und ich denke, das haben wir, wenn du in deinen Situationen bist, wie in Nicaragua mit diesem Problem, und dann, was magst du? Und dann ist das noch gar nichts, was die erleben mit kaltem Wasser und was weiß ich. Aber das passiert eben auch. Und im Prediger lesen wir das Wort 7,14, Prediger 7,14, am guten Tag sei guter Dinge. Und am bösen Tag sei böser Dinge. Das ist nicht so. Am bösen Tag steht da, bedenke, denke nach, überlege, durchdenke. Und dann, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen, wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Am guten Tag, freu dich. Geh raus und erfreu dich, wenn es dir wirklich gut geht. Also genieße den guten Tag und sei guter Dinge. Aber wenn der böse Tag kommt, setz dich hin und denke drüber nach. Und dann oftmals kommen dann die bösen Tage auf uns zu. Ich will jetzt nicht sagen von Nicaragua, da können wir nicht beeinflussen. Aber es gibt viele böse Tage, die wir selber produzieren. Die selber nach gewissen Sachen, die wir machen, Entscheidungen treffen und plötzlich kommt so ein böser Tag auf uns zu. Und dann muss ich mich drüber nachdenken, was für eine Entscheidung habe ich getroffen? Warum passiert es? Was habe ich getan? Welche Entscheidung habe ich getroffen und die war nicht richtig. Und wenn wir das machen, dann umso schneller. Durch das Gebet, das uns Gott gegeben hat, durch das Gebet, durch den Glauben, kommen wir auch aus diesen schlechten und auf diesen schlechten Tagen wieder raus. Gott will einfach, dass wir glauben und hundertprozentig auf ihn vertrauen. Und deshalb lässt er oft auch solche Tage zu. Dass er unseren Glauben, dass der Glaube in der Prüfung steht. Und dass wir einfach vollkommen uns auf ihn verlassen sollen, das ist einfach sein Ziel mit uns. Krisen, Prüfungen und Zeiten der Not hat es zu allen Zeiten gegeben, zu allen Generationen. Ist also nichts Neues. Überall, die ganzen Generationen, wenn man da zurückschaut, überall haben wir das erlebt. Erprobt sein, das ist auch ein Teil unseres christlichen Lebens. In der Prüfung stehen. Gott prüft uns. Gott prüft uns, wie wir im Glauben stehen. Gott will, dass wir weiterkommen, dass wir die nächste Stufe im Glauben erreichen. Und deswegen sind die Prüfungen oft da in unserem Leben. Aber wem gefällt schon eine Prüfung? Wem gefällt schon, irgendwo zu stehen und nicht wissen, was ich jetzt tun soll und eine falsche Entscheidung getroffen habe? Und was machen wir meistens? Wir versuchen uns, wir hängen uns irgendwo an Menschen hin und versuchen dadurch irgendwie wieder auf die Reihe zu kommen. Anstatt, dass man sich wirklich hinlegt vor Gott und Gott das alles einfach sagt, Herr, mit dir kann ich über Mauern springen. Mit dir kann ich über Mauern springen. Und das möchte ich einfach heute auch euch so mitgeben. Alles hat seine Zeit, Krisenzeit, Probezeit, es ist auch die Glaubenszeit. Gott ermahnt und schüttelt uns und rüttelt nicht nur die Welt, nicht nur die Nation. Er rüttelt vor allem uns als Gemeinde. Uns als Gemeinde werden wir manchmal richtig durchgerüttelt. Wir merken das auch in Nicaragua. Die Gemeinden werden geschüttelt und gerüttelt jetzt. Die Regierung verfolgt die katholische Kirche aufs Schlimmste. Warum die katholische Kirche? Weil die Priester mitgelaufen sind mit den Studenten bei den Protesten und jetzt versucht der Ortega oder der Präsident halt sie irgendwie zu Repression irgendwie was zu machen oder hat auch einige schon eingesperrt, andere mussten das Land verlassen. Aber das kommt, wenn sowas passiert, dann müssen wir wissen, zu wem wir gehen können. Dann sind plötzlich keine Menschen mehr da, von denen ich abhängig bin, dann bleibt mir nur noch Gott. Wenn du im Haus bist, kannst du nicht raus. Und deine Frau muss raus, weil du siehst, dass sie das nicht durchstehen kann. Dann wo gehst du hin? An wen wendest du dich? An einen Arzt? Oder an einen Krankenwagen, der dich dann rausbringen kann? Ich sage, nein, Herr, du bist unser Gott. Du bist unser Versorger. Du hast uns versorgt die ganze Zeit. Wir sind jetzt 21 Jahre in Nicaragua. Wir haben schlimme Dinge erlebt. Aber das habe ich gesagt, Herr Jesus, da merke ich jetzt, jetzt müssen wir da durch und wir schaffen das. Du und ich, wir schaffen das, weil ich kann mit dir über Mauern springen. Das war, ich kann es euch sagen, das war die Zeit war eine schlimme Zeit. Und da kann man sich auch fühlen, wenn man manchmal in einer Wüste ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Wüste war. Kann ich mal die Hände sehen, wer schon mal in der Wüste war? In der Wüste, in der richtigen Wüste oder in einer verzweifelten Wüste? Ja, Wüstenzeiten. Wüstenzeit. Und wer will schon gerne in der Wüste sein? Wer sagt, ich möchte gerne in der Wüste sein oder ich möchte da gerne mal wieder drin sein oder da durchgehen durch die Wüste? Keiner. Keiner. Aber die Wüstenzeiten, auch die lässt Gott zu. Und wenn man reinschaut in der Wüste, was gibt es in der Wüste? Felsen, Sand, Berge, Kälte, Sonne. Dann gibt es die Wüste ist trocken, unfruchtbar. Was ist noch? Gefährlich, bedrohlich, heiß, hart. Und wenn Menschen durch harte Zeiten gehen und Zeiten von Verlust und Krisen, Tragödien, Einsamkeit, Trennungen und Konflikten und Tränen, dann spricht man doch von Wüstenzeiten, oder nicht? Doch eine Wüstezeit. Und wie oft waren wir da schon mal, oder du und ich, da drinnen gesteckt in so einer Zeit? Und dennoch, sag ich, Wüste ist ein heiliger Ort. Wow, das habe ich nun keiner Gemeinde gehört. Amen. Bei euch, ihr seid die Ersten. Genau, Wüstenzeit oder die Wüste ist ein heiliger Ort. Gott gab in der Wüste sein Gesetz und sein Wort. Und dort offenbarte er auch seine Gegenwart. Deswegen ist der Wüste heiliger Boden. Wenn wir das verstehen können, dass wenn du in der Wüste reinkommst, oder gehst in so ein Tal rein und siehst keinen Ausweg mehr, und dann in die Wüste reinkommst und siehst nur noch Sand, es ist heiß und es ist vielleicht unbequem, unmöglich, da überhaupt durchzugehen, dann überleg mal, was Wüste ist. Und dann kann ich sagen, Herr, jetzt bin ich in der Wüste. Und dann jetzt sprich zu mir. Jetzt frage ich euch, bedeutet das, dass die harten Zeiten in unserem Leben heilig sind? Die harten Zeiten in unserem Leben sind es heilige Zeiten? Könnt ihr das so sehen? Also ich, auf jeden Fall für die Kinder Gottes ist es so. Auf jeden Fall für die Kinder Gottes ist es so. Denn Gott stellt uns in der Wüste. Schaut, Jesus war 40 Tage in der Wüste. Elia, Gott hat zu Elia mit sanfter Stimme gesprochen. Gott hat zu Mose gesprochen in der Wüste, am brennenden Busch. Gott hat gesprochen. Im Hebräischen heißt das Wort für Wüste Midbar. Und Midbar kommt von dem hebräischen Ausgangswort Dabar. Und Dabar heißt, Gott spricht. Also, was ist dann die Wüste? Die Wüste ist Midbar. Und es ist der Ort, an dem Gott spricht, wo man seine Stimme ganz besonders hören kann. Deswegen ist es auch eine heilige Zeit, wo ich Gott, als ich in meinem Haus war, die eine Stunde Wüstenzeit, und es waren schon 2 Monate Wüstenzeit, allerdings die eine Stunde, wo meine Frau rausging, war totale Wüstenzeit. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Ich halte es nicht aus. Ich gehe ihr gleich nach, egal ob sie mich erschießen. Auf solche Gedanken kommt man ja auch. Aber dann, wenn ich mich zurückerinnert habe, was hat Gott in meinem Leben gemacht? Was hat Gott für mich getan in meinem Leben? Und dann in dieser Zeit dann dich auszustrecken und zu sagen, Herr, hier bin ich. Hilf mir. Gib mir Worte der Weisheit. Gib mir einfach ein Verständnis, das zu verstehen, was da passiert. Und was kann ich tun? Wie kann ich auch meine Nachbarn helfen und stützen? Warum hat Gott sein Volk in die Wüste geschickt? Weil er zu ihm sprechen wollte. Weil er zu ihm sprechen wollte. Und wisst ihr warum? Dass er die in die Wüste schickt? Weil dort, wo wir uns befinden, haben wir viel zu viel Ablenkungen. Handy, iPad, was weiß ich, Fernseher. Und dann da kommt der braucht ein Bier und der andere braucht was. Ja, ist mal viel zu viel abgelenkt. Aber wenn du in der Wüste bist, dann ist das nicht mehr da. Da gibt es kein Handy, da gibt es kein iPad, da gibt es gar nichts mehr. Da bist du nur noch vor Gott, ausgestreckt vor Gott und sagst, Herr, rede zu mir, sprich zu mir. Und ich habe das oft gemerkt, auch wie ich in Albanien war, 6 Monate damals, 1998, in der Mission, da haben sie mir mein Auto ausgeraubt. In Italien, wie ich da die Bäckerei aufbauen sollte in Albanien und meine ganzen Sachen hier eingepackt, die ganze Mohnmasse, Nussmasse und gutes Mehl und gute Zutaten und Rezepte und was weiß ich. Aber dann bin ich nach Italien, habe mich in so einem Deich da gebadet, 5 Minuten, komme ich zurück zum Auto, das Auto aufgebrochen und alles geklaut. So, jetzt war ich schon lange kein Bäcker mehr. Und dann komme ich nach Albanien und plötzlich ist nichts mehr da. Ich habe gesagt, Herr, was mache ich denn hier? Und dann fängst du das Weinen an und dann im Bett kannst du nicht schlafen und von einer Seite zur anderen und schwitzt dabei. Und was mache ich morgen? Ich soll ja morgen in die Bäckerei. Die werden mich alle auslachen, ich weiß ja nichts mehr. Und dann hat Gott mir einen Schlaf gegeben. Da bin ich eingeschlafen, dann habe ich geträumt. Dann habe ich geträumt von einem 1, 2, 3 Möbdeich. Wisst ihr was? Da lacht ihr. 1, 2, 3 Möbdeich. Und dann bin ich in die Bäckerei gegangen und habe lauter so Plätzchen gemacht. Augen, Augen, Nase, Mund, keep smiling. Und auf das andere Plätzchen habe ich rote Marmelade, das gibt es ja da en masse in Albanien, habe ich das draufgeschmiert und dann das keep smiling Gesicht drauf, bisschen Zucker drauf, in die Scheibe reingestellt, haben wir 5.000 verkauft am Tag. So einfach und so unkompliziert ist Gott. Es muss kein Rezept sein. 1, 2, 3 Möbdeich, weiß jeder, was das ist, oder? Also es ist nichts zum Haus bauen, es ist kein Zement, sondern es ist Teig. Kuchenteig. Ja, und dann haben wir das gemacht und dann habe ich wieder einen Traum bekommen, dann habe ich diese Ei-Baiser. Versteht ihr das mit dem Eiweiß? Eiweiß schlagen und dann diese Meringe machen. Dann haben wir auch 5.000 verkauft und dann noch das gute Frankenbrot. Genau, da haben wir Roggenmehl dann rübergebracht und dann haben wir Frankenbrot gebacken für die deutsche Botschaft. Geld verdient ohne Ende. Ja, für die Mission war das sehr gut, weil die Schreinerei war pleite und wir haben Geschäfte gemacht mit der Mission und mit dem Ding. Und dann haben wir die Schreinerei auffangen können, haben die auch produzieren können, halt mit dem Geld von der Bäckerei. Aber es war damals so. Und da muss ich mich oft daran erinnern, wie Gott zu mir gesprochen hat, wie Gott mir das auf einem Traum eingegeben hat. Oder die Schule auch in Nicaragua. Ich bin Bäcker vom Beruf. Ich habe keine Ahnung vom Bauen. Keine Ahnung. Und ich hasse Bauen. Und genau das wollte Gott von mir. Ich bin nach Nicaragua gekommen und dann hat es geheißen, Herr, du musst Schule bauen. Ich Schule bauen. Ich kann einen Kuchen backen und vielleicht eine Torte noch dazu, aber Schule bauen. Und dann auch noch Lehrer einstellen. Und dann auch noch die Lehrer, ich habe gesagt, das bin ich total überfordert. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie soll denn das gehen? Ja, und dann bin ich wieder eingeschlafen und habe ich einen Traum gehabt mit Gärten. Ich habe da nur ich habe ja keine Ahnung von Schulen, aber ich habe Gärten gebaut. Und um den Gärten herum haben wir dann die Schulzimmer gebaut. Jetzt hat jedes Schulzimmer hat einen Schulgarten. Und jetzt ist der deutsche Botschafter gekommen vor vielen Jahren und sagt er, Mensch, diese Schule müsste eine Vorzeigeschule sein für Nicaragua und auch für Deutschland, hat er gesagt. Es sind ja nur diese Betonbauten in Deutschland. Da habe ich gesagt, ja, dann machen Sie doch mal ein paar Fotos und schicken Sie rüber. Vielleicht haben wir dann hier auch mal eine bessere Schule. Gut, hier gibt es keine Palmen, wie wir die haben, aber es gibt auch andere schöne Bäume bei uns in Deutschland. Aber wie gesagt, das war so einfach die Zeit, wo ich mich mal wieder daran erinnert habe, was Wüste, was diese Zeit bedeutet, wenn man nichts mehr hat, wenn man nicht mehr weiß, was man tun soll. Und das, für mich war das eine Zeit, die Stimme zu hören von Gott oder einen Traum und diesen Traum zu haben, was soll ich tun, was kann ich machen. Was wir daraus lernen können, ist einfach, wir müssen näher und noch viel näher ans Herz von Jesu kommen. Näher, komm näher an sein Herz und hör auf das, was er dir sagen will. Wüstenzeit ist heilige Zeit. Es ist die Zeit, wo dein Glaube das Unsichtbare sehen kann. Das Unsichtbare sichtbar werden lassen kann. Der Glaube ist so entscheidend, wenn man in so einer Situation ist. Da kommt dein Glaube und deswegen sind auch die Prüfungen da, die wir von Gott haben, dass der Glaube vorwärts kommt, dass du wirklich aussprechen kannst, Herr, hilf meinen Glauben. Hilf meinen Glauben. Herr, hilf meinen Glauben. Es ist die Zeit, deinen Glauben ein anderes Niveau zu geben, noch mehr zu praktizieren. Und dann kommt dieser Ausspruch, Herr, hilf meinen Glauben. Herr Jesus, hilf mir. Hilf meinen Glauben. Wo ist unser Blick oft hingerichtet? Meine Frau hat gesagt, ihr Blick war auf dem Arzt. Auf die Medikamente. Wo ist unser Blick? Schauen wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens? Oder schauen wir auf die Umstände? Ich bin krank, mir geht's schlecht, ich habe das, ich habe jenes, ich habe finanzielle Probleme, ich habe Eheprobleme. Hier ist es notwendig, einfach den Glauben zu aktivieren. Wenn diese Probleme auf uns zukommen, dann einfach zu sehen, dass Gott, dass wir sind natürliche Wesen, aber Gott ist ein übernatürlicher Gott. Wenn wir zu ihm kommen im Glauben, der Glauben ist auch was Übernatürliches. Und dann zu Gott hin und ausstrecken und sagen, Herr, hier bin ich. Hilf meinen Glauben, Herr Jesus. Ich will das glauben, dass du das tun kannst. Du kannst mich aus dieser Situation, kannst du mich herausrufen, du kannst mich herausbringen. Ich will dein Partner sein, ich will dein Partner sein. Ich habe auch schon viele gehört, die setzen sich hin und sagen, ja, Gott macht es schon. Gott macht es schon. Natürlich kann er das auch machen. Aber ich bin der Meinung, ich und Gott, wir können das beide tun. Und wenn mein Wille und Gottes Wille übereinstimmen, dann können wir so viele Probleme lösen. Können wir so viele Nöte, die wir haben, lösen, herauskommen aus dem Ganzen. In jeder Krise oder Prüfung hast du die Möglichkeit, mehr zu wachsen im Glauben und kommst zu geistlicher Reife. Und das ist ja oft, wenn man in den Gemeinden geht oder in Gemeinden ist, dann sieht man halt oft Leute auch drin sitzen, die schon 20, 25 Jahre im Glauben sind, aber immer noch Kinder sind, immer noch brauchen sie die Milch. Immer noch sind sie und sind nicht aus dem, was sie waren, gewachsen. Also rauszukommen und einfach geistlich zu wachsen. Und deshalb brauchen wir oft die Wüstenzeit. Deshalb brauchen wir oft auch so eine Zeit, wo Gott dich reinführt. Und da möchte ich dich bitten, bitte seh das nicht als Strafe an. Es ist Liebe. Auch wenn es so schwer zu verstehen ist. Gott liebt uns von ganzem Herzen. Aber er will, dass seine Kinder wachsen, dass sie reif werden, dass du das, was du erlebt hast, weitergeben kannst an andere. Das, was die Hannelore erlebt hat mit dem Johannes, wie der Johannes damals den schweren Unfall gehabt hat. Ich sehe heute die Hannelore, die kann so vielen Menschen helfen, ihnen Rat geben. Die Zeit, es war eine schlimme Zeit, wo sie durchgehen musste, weil sie nie wusste, stirbt er oder stirbt er nicht. Und dann ist sie da und dann kommen die Leute auf sie zu und die Hannelore hat zu mir gesagt, ich habe immer Frieden verspürt, immer Frieden von Gott verspürt. Obwohl ich sehe, wie es meinem Mann gegangen ist, aber ich habe immer Frieden verspürt. Das ist genau das, wo wir hinkommen müssen, dahin zu kommen, einfach zu sagen, Herr, auch wenn ich in dieser Zeit bin, auch wenn ich in so einen Tal reinkomme jetzt, ich gehe nicht weg von dir, sondern ich jetzt noch viel mehr, hilf meinen Glauben. Und ich weiß, dass ich mit dir da wieder rauskomme, ganz egal, was passiert. Ganz egal, was passiert. Und dann kommst du raus. Jetzt bräuchte ich von euch vielleicht mal einen Freiwilligen. Jetzt möchte ich euch jetzt erklären, wie man einer Krise entgegenwirken kann oder eine Prüfung bestehen. Da habe ich zwei junge Männer. Ich brauche aber einen für ja. Du bist ein ganz junger, dann stelle ich mal da hin. Jetzt brauche ich noch einen, ein wenig schlankeren. Ja, sehr gut. Ich sage, brauchst du mal bloß rufen, dann kommen sie schon. Also komm mal her, komm mal hierher. Er stellt sich hier hin. Mach die Beine zusammen. Du magst alles, was ich dir sage. Beine zusammen, gut. So steht er da. So, jetzt, so steht jemand. Jetzt sehen wir das mal geistlich. Ich stehe da und das Problem baut sich auf. Es kommt ein Problem. So, wenn ich nicht im Gebet bin, wenn ich mich nicht vor Gott das aus hinbringe vor Gott, dann steht man so da. Jetzt kommt aber das Problem und es wird immer schwieriger. Jetzt braut sich schon ein Sturm zusammen. Der Sturm, muss man deine Hand raus tun, ein bisschen. Braut sich ein Sturm zusammen und jetzt kommt der Hurrikan. Und jetzt, wenn der Hurrikan ihn trifft, also dieses Problem ihn trifft, dann fällt er um. Wunderbar, steh wieder auf. Dann fällt er um. Warum? Weil er nicht vorbereitet war. Auf die Not, auf das Problem und auf dem, was auf ihn zukommt, ist er nicht vorbereitet. Warum? Weil er so dasteht. Das heißt, kein Gebet oder wenig Gebete, die stille Zeit überhaupt nicht. Bibel lesen ab und zu. Es sind diese Christen, die dann so stehen. Dann kommt da das Problem. Dann wird es immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und dann macht es wusch und sie fallen um. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wenn man im Gebet ist, wenn man stille Zeit hat, wenn man das Wort liest, wenn man Gott sucht, wenn man ans Herz von Gott kommt und wirklich und einfach sagt, Herr, ich will wieder zurück zur ersten Liebe. Ich will mich verlieben in dich. Ich brauche dich so sehr in meinem Leben. Dann stehe ich so da. Boxerhaltung. So bleibe ich stehen. Okay. So, und jetzt kommt das Problem. Das Problem ist das Hinterrücks. Da kommt jetzt von hinten. Er ist darauf vorbereitet. Kann ich also angreifen, wo ich will? Er ist vorbereitet. Er steht in der Haltung da. Und was ganz wichtig ist, bleib stehen. Was ganz wichtig ist, diese Haltung, hinten ausbalancieren, das Gebet. Mit dem Gebet, ist sie ausbalancieren mit dem Gebet. Ist das Gebet. Und wenn es der Sturm kommt, Hurrikan, ganz gleich was, dann gehe ich. Hab keine Chance. Er fällt nicht um, er bleibt stehen. Warum? Weil er, danke euch beiden. Weil er einfach im Wort Gottes steht. Weil er das Wort liest, weil er seine stille Zeit hat mit Gott, weil er sich ausstreckt vor Gott, weil er sagt, Herr, ich will dich mehr und mehr kennenlernen. Ich will, dass du mich mehr und mehr transformierst in dein Ebenbild. Ich will, Herr, ich will dein Herz sehen. Ich will dein Herz spüren. Ich will an deinem Pulsschlag sein. Und dann kann man sowas sehen, dann kann kommen, was will, dann stehst du da. Dann kannst du mit Gott, mit der Kraft, seine Kraft mache ich zu meiner Kraft. Die Bibel sagt uns, freut euch zu aller Zeit. Jetzt, wenn du fragst, ja, wie soll ich mich da noch freuen, wenn solche schlimme Sachen auf mich zukommen, dann sage ich dir, denk an deine Errettung. Denke daran, wo Gott dich rausgezogen hat. Denk an dein Zeugnis, was du mit Gott erlebt hast. Dann kann normalerweise kommen, was will. Dann weißt du, wo Gott dich herausgeholt hat, wo Gott dich befreit hat. Vielleicht von, was weiß ich, warst du vielleicht in einem Loch gelegen. Keiner ist mehr da zu helfen. Aber Gott ist runtergekommen, hat dich aus dem Loch geholt. Und dann kannst du sagen, ich freue mich alle Zeit, weil ich weiß, was Gott für mich getan hat. Wenn du Gott liebst, ist es ein Prozess, in dem du stehst. In Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn wir Gott lieben, dann dient uns alles zum Besten, ganz egal, was kommt. Und das, wenn wir das verstehen, uns auszuschrecken nach dem, und dann weiß ich, dass alles mir zum Besten dient, auch das hier. Wir haben so viele Erfahrungen gemacht jetzt und wir sind wieder ein Stück weiter gekommen mit unserem Glauben. Meine Frau, und auch jetzt, meine Frau sagt, sie ist gesund, sie ist geheilt, wir können wieder zurück nach Nicaragua. Wir können wieder dort mit unserer ganzen Kraft, die uns Gott gibt, einfach auch wieder anfangen zu arbeiten. Krisenzeiten, Nöte und Probleme. Wirf es Gott hin. Es ist immer leicht zu sagen, ich werfe es dir hin. Aber mach es, lass los. Gott sorgt für dich. Und es ist, das Beste, was wir haben, ist unser Gott, ist unser Herr Jesus, der uns in allem stärkt und hilft. Aber wir müssen bereit sein, es auch loszulassen, hinzugeben. Darf ich noch mit euch beten? Würdet ihr bitte aufstehen? Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, Herr Jesus, für die Rettung, für den Schutz, den wir erleben durften, auch dort in Nicaragua. Aber ich möchte auch beten, Herr Jesus, hier für die Menschen, Herr Jesus, für meine Geschwister, für meine Brüder und Schwestern, Herr Jesus. Bestimmt einige oder es sind bestimmt auch immer wieder Menschen, die in Nöte sind, die Probleme haben. Herr Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du den Glauben, einfach den Glauben schenkst, Herr, das Herz, an dein Herz zu kommen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen auch für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Für dieses Privileg, Herr, dein Wort zu sprechen, dein Wort zu verkündigen, Herr. Herr, ich danke dir, dass Menschen auch hier sind, die bestimmt jetzt auch was mitnehmen und einfach das wieder, jeder, der hier rausgeht, werden wir immer was mitnehmen. Das Wort kommt nie leer zurück. Herr Jesus, und dafür danke ich dir jetzt schon, dass du dort eingreifen kannst, wo du schon lange möchtest, aber wir es vielleicht nicht zulassen. Jesus, und ich bitte dich, Herr, dass diese Menschen einfach dich anrufen und wirklich sich ausstrecken nach dir, an dein Herz kommen, Herr, an dein Herz kommen. Herr Jesus, ich danke dir so von ganzem Herzen, Herr. Danke, Herr, dass du hier bist, danke, dass der Heilige Geist hier ist, dass er jetzt an jedes Herz berührt, Herr, das hier ist. Und ich bitte dich, mach auf, lass los, mach auf. Gott ist dein Gott und Gott will dir helfen. Er ist ein helfender Gott, ein Gott, der Wunder tut. In deinem, ganz gleich in welchem Bereich, ganz gleich in welcher Position du bist oder ganz gleich, wo du stehst, in welcher Situation. Gott kann dich befreien, Gott kann dich heilen, Gott kann dich herausbringen aus der Situation. Danke, Herr Jesus. Danke. Wir loben und wir preisen dich, Herr. Wir loben und wir preisen dich, wir ehren dich. Du bist unser Gott. Und danke, Herr Jesus. Danke, dass du so ein gnädiger und barmherziger Gott bist in unserem Leben. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen.